Maria und Josef waren verlobt, haben wir eben in Vers 27 gesehen. Aber das heißt mehr, als was wir heute denken. Wenn wir von Verlobung reden, dann meinen wir oft weniger. Damals war Verlobung so ein rechtsverbindliches Eheversprechen. Heute wird es oft komplett ausgelassen, ist mehr so eine Art Schikane. Aber wenn wir überhaupt noch davon reden, dann ist es mehr so eine Ansage, da steht ein Fest an, da haben sich zwei verbunden miteinander, da haben zwei, wollen, planen halt eine Hochzeit. Deshalb ist es natürlich schade, wenn so eine Verbindung wieder aufgeht, ganz anders als bei einer Scheidung. Damals war das der Unterschied nicht so krass, denn eine Verlobung konnte damals auch nur durch einen Scheidebrief aufgelöst werden. Und Gottes Wort macht ganz klar, Maria und Josef, die haben Gottes Wort und Werte absolut ernst genommen. Josef wird uns als gerecht vorgestellt, Matthäus 1, 19. Und auch Maria, die kennt ihren Wert und achtet auf Gottes Werte. Ich habe keinen Mann, sagt sie wörtlich in Vers 34, ich habe keinen Mann erkannt. Und damit meint sie eben die sexuelle Intimität, die Gott speziell für die Ehe geschaffen hat, uns geschenkt hat. Das ist also der Zusammenhang, in den der Engel jetzt zu Maria ins Haus kommt. Keine Ahnung, ob sie gerade am Brotbacken war oder an der Haustür steht oder was auch immer. Aber plötzlich ist der Engel da und wir machen uns bewusst, der Lukas schreibt einen geordneten Brief. Und ich denke, das kann man einem Arzt schon mal zutrauen. So systematisch Fakten zusammenzufassen und einen geordneten Bericht zu schreiben. Dass er Leute befragt, Informationen sammelt, logische Zusammenhänge darstellt. Und ich meine, je intensiver wir uns mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen, desto mehr sehen wir, dass wir genau das hier vorfinden. Und Bibelleser sind darüber nicht überrascht, denn genau das beschreibt Lukas am Anfang seines Evangeliums. Das hat er vor. Dafür ist angetreten. Damit sich seine Leser von der Zuverlässigkeit dieser Botschaft überzeugen können. Und das muss ich erwähnen, weil traditionell in der Advents- und Weihnachtszeit irgendwelche Medien auf die Idee kommen, zu behaupten, das wären alles nur Märchen. Irgendwelche Gründe zu suchen, um das Ganze lächerlich zu machen. Und leider zeigt dieses möchte gern wissenschaftliche Gift in unserer Gesellschaft Erfolg, Früchte. Aber die Fakten sind anders und die Bibel liefert uns im Gegensatz zu anderen großen Glaubensbüchern viele Fakten, historische Tatsachen und andere Zusammenhänge, die sich nachweisen lassen. Wie, was, mit wem und wann passiert es? Und natürlich ist nicht alles überprüfbar, sonst wäre es kein Glaubensbuch, aber eben vieles, wovon wir uns ja überzeugen können, das ist tatsächlich wahr, was da drin steht. Okay, Lukas beginnt seinen Bericht hier in Vers 26 mit einer Zeitachse. Da heißt es wörtlich, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt. Wer jetzt hier anfängt, der fragt sich ja, wo kommt denn jetzt plötzlich der sechste Monat her? Wenn wir das Kapitel von vorne gelesen haben, dann sehen wir, die Antwort liegt wie so oft im Zusammenhang. Denn 15 Verse vorher taucht der Engel Gabriel bei Zacharias auf. Zacharias ist der Mann von Elisabeth und diese beiden waren ein in die Jahre gekommenes Ehepaar, die keine Kinder bekommen konnten und sehr darunter gelitten hatten. Und Gabriel kündigt dem Zacharias an, deine Frau Elisabeth wird schwanger werden. Okay. Dann zieht sich Elisabeth für 5 Monate zurück und das ist der Rahmen, in den unser Teil der Geschichte heute reingehört, wo der sechste Monat genau reinpasst. Und der Bote bei Maria, das ist unser guter alter Freund Gabriel. Ich sage alter Freund, weil wir den schon vom Alten Testament her kennen. Da ist er zum Beispiel bei Daniel aufgetaucht. Schon zu Daniel sagt er, mach dir keinen Kopf. Gott hat das Sagen, Gott hat die Kontrolle. Er hat einen Plan und genau so wird es kommen. Könnt ihr nachlesen in Daniel Kapitel 8 und 9. Und der Daniel checkt das noch nicht so ganz, aber sagt, okay, klar, geht klar. Aber er braucht dann erstmal eine Woche Bettruhe, um sich von dieser Begegnung und der Botschaft zu erholen. Nur, dass wir uns so ein bisschen reinversetzen, so ging es dem Daniel, wie wird es wohl der Maria gehen? Und eben dieser gute alte Gabriel, der ist jetzt auch hier bei Maria. Erst bei Zacharias und dann bei Zacharias, wo er sich als der Engel vorstellt, der vor Gott steht, in Gottes Gegenwart normalerweise. Und der von Gott mit einer frohen Botschaft losgeschickt wurde. Und jetzt ist er eben hier bei Maria. Er wird zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, zur richtigen Person geschickt. Finde ich cool. Und wir haben es hier mit echter Geografie und echter Geschichte zu tun. Nur, dass wir das auf dem Schirm haben, wenn uns in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwer unterjubeln will, dass das irgendwie so eine Märchen oder Mythos wäre. Und wenn wir unsere Bibel mit dieser richtigen, glaubensvollen Einstellung lesen, dann können wir mit Petrus sagen, können wir, wie Petrus sagt, immer bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, wenn uns jemand fragt über diese Hoffnung, von der wir erfüllt sind. Also kommt Gabriel nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Er betritt das Haus von Maria und begrüßt sie. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Und man könnte jetzt sagen, hier macht Gabriel einen Formfehler. Denn bei Zacharias, da fängt er an mit dem berühmten Fürchte dich nicht. Hätte er das hier nicht vielleicht auch besser als erstes gesagt? Denn im nächsten Vers steht gleich, Maria bekommt einen tierischen Schrecken. Immerhin bleibt ihr das Herz nicht so lange stehen, dass die Sache komplett vorbei ist. Aber wäre das nicht dran gewesen, erstmal mit Fürchte dich nicht zu starten? Bei Zacharias kurz vorher und bei den Hirten später sehen wir, ist das Erste, was die Hirten sagen, fürchte dich nicht. Und wer die Weihnachtsgeschichte kennt, gibt es noch einen, der einen Heidenschrecken bekommt, buchstäblich, ohne dass ihm ein Engel erscheint. König Herodes. Und als nämlich die Weisen aus dem Morgenland auftauchen und von dem neugeborenen König erzählen, da heißt es, ach nee, das habe ich hier nicht, als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. In anderen Worten, wenn der Panik bekommt, bekommt jeder Panik. Wer so ein bisschen den König Herodes kennt, weiß, wieso jeder in seinem Umfeld Grund hatte, Panik zu kriegen, wenn der schlecht drauf war, wenn dem was nicht gefallen hat. Und dasselbe Wort verwendet Lukas, als er den Zustand von Maria beschreibt, als der Engel so kommt. Und jetzt muss sie erstmal rausfinden, warum gerade sie von Gott auserwählt wurde. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Wir können davon ausgehen, dass Maria ihr Altes Testament gut kannte. Vielleicht besser als wir unser Neues. Aber vielleicht hat sie auch an den Propheten Zephania denken müssen, der sagt, jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Aber was auch immer Maria gerade denkt, weit kommt sie dabei nicht, denn der Engel macht gleich weiter. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gekommen. Jetzt endlich, sagt es der Engel doch noch, fürchte dich nicht. Und vielleicht hat er es auch bewusst nicht schon vorher, sondern jetzt gesagt, weil der größere Schrecken gar nicht war, dass der Engel auftaucht, sondern das, was er ihr jetzt sagt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Kurze Anekdote zu dem Stichwort, den Namen Jesus geben. In der Klasse von unserer Tochter Salome, da haben sich zwei Mädels hatten miteinander Stress. die können sich anscheinend sowieso nicht so gut leiden. Und es ging darum, eine von den beiden sollte irgendwie eine Strafe vom Lehrer kriegen, weil irgendwas nicht gut gelaufen ist. Aber dem Lehrer war nicht klar, wer von beiden die Strafe kriegen soll. Also ging das in der Klasse hin und her. Und irgendwann hat Salome gesagt, Herr Lehrer, hier, geben Sie mir die Strafe. Ich übernehme die Strafe. Und der Lehrer, der fand das irgendwie cool und hat gemeint, ja, dann kann ich dich jetzt ab jetzt ja Jesus nennen. Salome, nee, zwei gute Gründe, wieso das nicht geht. Wissen Sie wieso? Nee, ja erstens, dann werden meine Englischnoten besser. Und zweitens, dafür habe ich den falschen Vater. Also der Engel sagt zu Maria, du wirst schwanger werden. Und Maria ist ja nicht blöd, die weiß, wie ein Kind entsteht. Und sie weiß, dass es für sie noch gar nicht geht. Also fragt sie, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Aber mal langsam. Eben hat der Engel eine Sache zweimal gesagt, also muss es wichtig sein. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, Vers 28 und Vers 30, du hast Gnade bei Gott gefunden. Zweimal. Gott schenkt dir Gnade. Nicht Maria schenkt Gnade, wie es manche von uns in der Kindheit oft gehört haben oder überhaupt Maria schenkt Gnade, nein, sondern Gott schenkt Maria Gnade. Wichtig. Und Vers 31 wörtlich, und siehe, dieses Wort kommt immer wieder in der Bibel, und siehe, überlesen wir so schnell. Und siehe, sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und hier benutzt Gabriel dasselbe Wort, um zu betonen, was unerwartet ist und was sehr wichtig ist. Und ich finde es hilfreich, sich das wirklich vorzustellen. Der Engel taucht auf. Der Engel sagt, was jetzt passieren wird. Maria fragt, wie das passieren wird. Aber dann sagt sie, lass es sein. Also lass es geschehen. Und am Ende sagt sie, und kann es sein? Erstmal sagt also der Engel, was sein, was passieren wird. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Okay, Maria, du bekommst also ein Baby. Nenne es Jesus, das heißt, Gott ist Rettung. Seine Identität, er ist Sohn des Höchsten. Da ist es absolut natürlich und logisch, ihn Sohn Gottes zu nennen. Sehen wir auch noch gleich zwei Verse später, wieso das logisch ist. Und er ist König, er wird herrschen, sagt der Engel. Denn Gott wird ihm den Thron vom mächtigen König David anvertrauen. In anderen Worten, das alte Versprechen, das Gott schon König David gegeben hat, dass in seiner Linie ein König kommen wird, der dauerhaft regiert. Genau das soll jetzt Realität werden. Und seine Herrschaft soll, wie vorausgesagt, niemals enden. Vers 33. Und Maria, die sitzt da, die hört sich das an. Okay? Und ich kann mir vorstellen, wie es ihr durch den Kopf rattert. Sie atmet tief durch. Wie soll das geschehen? Und ich bin froh, dass sie fragt. Denn wenn das hier, was wir in der Bibel lesen, wenn das Erfindung von Menschen wäre, dann würde sie bestimmt nicht fragen, wie soll das gehen und wieso ich, sondern dann würde sie sagen, klar, ich habe nur drauf gewartet. Logisch kommt Gott zu mir, zu wem sonst? Nein, Maria war komplett verwirrt. Sie verliert nicht den Verstand, denn sie antwortet, sie fragt ja ganz sachlich nach, sehr vernünftig. Aber es sprengt total ihren Horizont. Und Maria stellt die Aussage des Engels nicht in Frage, so nach dem Motto, das kann nicht sein, deshalb wird es nicht passieren. Sie sagt nicht einmal, das glaube ich nicht. Sie fragt nur, wie? Wie soll das geschehen? wenn ihr im selben Kapitel weiter nach oben scrollt, wo Gabriel den alten Zacharias von der unverhofften Schwangerschaft seiner Elisabeth erzählt. Vers 18, da fragt Zacharias, woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon im fortgeschrittenen Alter. Im Grunde sagt er, wieso sollte ich dir glauben? Maria sagt nicht, wieso sollte ich dir glauben? Wie soll ich das glauben? Sie fragt, wie soll das passieren? Wie wird das passieren? Warum fragt sie das? Das macht doch Sinn. Wenn Maria versteht, dass sie ohne menschliche Aktivität schwanger werden soll, da drängt sich doch die Wie-Frage auf. Wie soll das gehen? Versuchen wir uns doch mal in Marias Situation reinzuversetzen. Wie hättest du reagiert? Vielleicht irgendwie ähnlich? Mancher Gottesdienstbesucher, der hört Lieder und Predigten mit der Botschaft, du kannst Gottes Kraft und Liebe und Vergebung erleben. Und du fragst dich, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Gute Frage, oder? Und so ist es auch bei Maria. Aus meiner menschlichen Perspektive klingt das unmöglich, unglaublich. Und der Unglaube von Zacharias, der hatte die Folge, dass er bis zur Geburt von Johannes erstmal stumm war, nichts zu sagen hatte. Wieso hatte Marias Frage keine negative Konsequenz? Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, wie wir auf das reagieren, was uns die Bibel sagt, es gibt unterschiedliche Arten von Fragen, es gibt unterschiedliche Arten von Zweifeln. Es gibt eine Art von Zweifel, die nach Antworten sucht, und es gibt eine Art von Zweifeln, die Antworten ausschließt, die die Möglichkeit von Antworten ausschließen will. Denn jeder Mensch hat mal Fragen. Und der eine sagt, ich habe mich festgelegt. Ich will nicht, dass du mir jetzt noch mit Fakten kommst. Mir ist egal, was du jetzt noch zu sagen hast. Für mich ist die Sache klar. Das ist die eine Art von Fragen, von Zweifeln. Vielleicht sollte man es besser Sturheit oder Trotz nennen. Und kurz vor der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich Freunden eine E-Mail geschrieben, weil ich ihre Entscheidung zu einer geistlichen Frage falsch fand. Und sie haben mir geantwortet, dass sie noch mal Stunden darüber nachgedacht haben, was sie für sich eigentlich schon entschieden hatten. Das fand ich richtig cool. Das finde ich geistlich reif. Zu sagen, okay, ich will da noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal zweiten Anlauf nehmen. Komme ich wieder zum selben Ergebnis. Aber es gibt Leute, die wollen bei ihrer möglicherweise falschen Überzeugung bleiben, koste es, was es wolle. Und es gibt Leute, die fragen offen, wie es denn richtig gehen soll, wie es gesund ist oder wie man es besser verstehen kann. Was ist besser? Logisch. Viel besser ist es doch, ehrlich zu sagen, ich habe echte Fragen. Ich habe da so eine Tendenz in die Richtung, aber ich bin bereit, mich den Fakten zu stellen. Und ich bin bereit, mich der Wahrheit zu beugen. Und wenn ich schon 20 oder 40 oder 60 Jahre in die falsche Richtung unterwegs bin und aufgrund von guten Argumenten, von Fakten überzeugt werde, dann kehre ich heute noch 180 Grad um. Mache ich einen U-Turn. Sobald ich die Wahrheit herausgefunden habe, nehme ich sie an. Und ich kämpfe nicht gegen sie. Vielleicht bist du gerade an diesem Punkt, wo du merkst, jetzt wäre so ein U-Turn dran. In irgendeinem Bereich in deinem Leben. Was hindert dich? Schieb es nicht vor dir her. Maria, die rückt also mit ihren echten Fragen raus oder ihrer ehrlichen Frage. Und die Antwort, die ist noch atemberaubender, als sie sich das vorstellen kann. Wie soll das gehen? Ich bin ja bewusst noch Jungfrau. Und der Engel antwortet, und seine Antwort führt uns zum Kern alles Christseins, Kern allen Christseins. Er führt uns zu dem Kern der Menschwerdung Jesu. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Das ist nicht im frühen, in den frühen Jahrhunderten, zum Beispiel mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, erfunden worden, wo es heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Geboren von der Jungfrau Maria. Das ist nicht die Erfindung von irgendwelchen Kirchenvätern, nicht die Erfindung von der Kirche wie das Fegefeuer, Kirchensteuer, Allversöhnung, Wohlstandsevangelium oder sonst irgendwelcher Schrott. Das steht von Anfang an da. Und das müssen wir wissen, wenn in der Weihnachtszeit alle möglichen Medien, Leute, Influencer behaupten, dass das nur ein Märchen wäre. Dass sie uns weiß werden wollen, Gottes Menschwerdung in Jesus wäre eine Parallelgeschichte zu Halbgöttermythen aus dem vorderen Asien, aus Ägypten oder sonst irgendwo. Das klingt sehr interessant, aber es ist keine Parallele. Die Differenzen sind um Welten größer als irgendwelche möglichen Ähnlichkeiten. Nichts kommt diesem atemberaubenden Bericht auch nur annähernd nah. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und ein Teenager, der seine Bibel kennt, wusste, Gott wirkt oft erst im Verborgenen und dann wird es sichtbar. Erst spricht er und dann handelt er. Wie bei Noah, bei Abraham, bei Mose und so weiter. Und so offenbart sich Gott auch zuerst im Verborgenen. Und dabei gibt es keinen körperlichen Kontakt zwischen Gott und Maria. Das lesen wir von den ägyptischen Pharaonen, Geschichten wie geile Götter Frauen schwängern. Das ist was ganz anderes. Ganz anders als was wir sehen. Der biblische Bericht ist viel geheimnisvoller, viel unvorhersagbarer und unerreichbarer. Das ist die Lehre von der Inkarnation, von der Fleischwerdung, der Menschwerdung Gottes. Und das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Es ist kein altes Gerümpel, das man auf den Dachboden verstauen kann. Es ist nicht nur was für Liebhaber von Absonderlichkeiten. Nein. Der Engel sagt also, was hier stattfinden wird, ist menschlich nicht erklärbar. Ja, ist so. Es ist ein Wunder von Gott, ein Wunder vom Heiligen Geist. Maria wird schwanger ohne menschliches Zutun. Und wer mit trotzigen Zweifel kommt, der argumentiert oft mit dem Zirkelschluss, Jungfrauengeburt gibt es nicht, also ist das hier keine Jungfrauengeburt. Dann müssen wir konsequent auch sagen, Auferstehung gibt es nicht, Tote stehen nicht auf, also ist Jesus nicht auferstanden. Und alles andere, was den christlichen Glauben eigentlich ausmacht. Aber wenn du sagst, das ist eine unfassbare Vorstellung, ich weiß es nicht, aber wenn Gott allmächtig ist, und das Universum aus dem Nichts geschaffen hat, was größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Wieso tun wir uns so schwer, uns vorzustellen, dass Gott Dinge tut, die wir uns nicht vorstellen können? Das anzunehmen, dass er größer ist als dieser kleine Kasten hier oben. Und dieses Mädel, das Kind wird heilig sein. Aber Menschen sind fehlerbehaftet. Jesus nicht. Er ist perfekt. Er ist Gottes Sohn. Von seiner Natur her. Und während Maria noch über dieses menschlich Unvorstellbare nachgrübelt, gibt ihr Gabriel ein Beispiel, was ihr helfen soll. Dass bei Gott nichts unmöglich ist. Auch Elisabeth, deine Verwandte, wörtlich wieder, und siehe. Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Gott tut Dinge, die ansonsten unmöglich sind. Und bevor Maria überprüfen kann, ob Elisabeth tatsächlich schwanger ist, antwortet sie. Und was sagt sie? Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Lass es sein. Lass es geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Punkt. Ende der Geschichte. Nein, noch nicht. Und ich finde es auch fair zu sagen, sie versteht es immer noch nicht. Maria checkt es noch nicht. Vielleicht hatte sie sogar noch mehr Fragen als vorher. Kennt ihr das, dass Gott euch ein kleines Türchen in eurem geistlichen Adventskalender öffnet? Ihr habt ein bisschen mehr Licht, aber es kommen auch neue Fragen auf. Das ist okay. Und das muss man sich mal vorstellen. Du beschäftigst dich mit dem sogenannten Geheimnis des Glaubens, mit diesem großen Ding. Und du bist von einem, damit verschwende ich doch nicht meine Zeit, dazu gekommen, doch ernsthaft über Gott und die Bibel nachzudenken. Und jetzt bist du so weit zu sagen, okay, ich bin bereit, mich nach Gottes Lebensanweisung zu orientieren, mich danach zu richten. Aber du bist da noch nicht angekommen. Und sie ist auch noch nicht am Ende ihrer Reise. Sie ist noch nicht bereit, ihren Lobgesang anzustimmen, den wir später lesen können. Sie sagt nur, ich bin bereit, nach Gottes Vorstellung zu leben. Was Gott machen will, bitte, ich bin an Bord. So, wie es sein Wort sagt. Und dann macht sie, was Mädels machen. Okay, ich weiß, das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Ich sollte sagen, dass sie macht, was Menschen machen. Aber sie macht nicht, was Menschen machen. Sie macht, was Mädels machen. Ich habe lange wissenschaftliche Untersuchungen gemacht und ich habe festgestellt, Frauen kriegen Kinder, nicht Männer. Erkenntnis. Okay, und so hat sich Gott das ausgedacht, unabhängig davon, was eine wissenschaftsfeindliche Genderlobby uns erzählen will. Und ich habe festgestellt eben, wenn Frauen Kinder bekommen, dann reden sie viel miteinander, gerade auch darüber. Manchmal fassen sie sich gegenseitig an den Bauch. Männer fassen sich nicht gegenseitig an den Bauch. David, bitte merkt ihr das. Gut. Okay. Ausnahmen besteht die Regel. Okay. Ernsthaft weiter. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Maria muss doch denken, das ist unglaublich. Woher hat sie das? Elisabeth, ich kenne dich, seit ich lebe. Wovon redest du? Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Warum? Wie? Wir müssen genauer in unsere Bibel schauen. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wer öffnet blinde Augen? Der Heilige Geist. Wer stellt uns Jesus vor? Der Heilige Geist. Wer befähigt uns? Wer befähigt uns, uns unter das menschlich Unvorstellbare zu beugen? Der Heilige Geist. Gut, dass wir mit unserer Predigtreihe zum Heiligen Geist noch nicht fertig sind, das wird noch spannend. Okay, und hier, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Und noch krasser, doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, sagt Elisabeth. Was, woher hast du das? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Bauch. Ich weiß, manche Babys machen Partys in Mamas Bauch, aber das hier ist nicht normal. Und das sind auch nicht Worte, die einfach von Elisabeth kommen. Sie sagt, was Gott ihr in den Mund gelegt hat. Sie ist ja mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist öffnet innere Augen, um Dinge zu sehen, die man sonst nicht sehen kann. Er öffnet den Mund, dass wir Dinge sagen können, die wir sonst nicht wüssten, nicht sagen könnten. die Elisabeth menschlich nicht herausfinden konnte. Seht ihr, deshalb gibt es keinen rein intellektuellen Zugang zu Gott. Wir können niemanden mit Argumenten zu Gott zwingen, zu Gott pushen, treiben. Ja, wir können manche Spekulationen, manche Vorurteile ausräumen, mit guten sachlichen Argumenten. Aber Menschen können nicht von sich aus, rein durch den Intellekt, zu Gott kommen. Gott kommt zu dir. Gott kommt zu uns. Das ist Advent. Das ist Weihnachten. Gott kommt in Jesus. Er ist nicht der ferne Gott. Und er ist nicht nur eine höhere Bewusstseinsebene. Gott ist eine Person, die dir und mir ganz nahe sein möchte. Die unser Leben total umkrempeln möchte, neu machen möchte. Und Johannes der Täufer hatte den Auftrag, auf diesen Jesus hinzuweisen. Und der Typ ist nicht zu stoppen. Der fängt schon damit an, bevor er geboren ist. Und so erkennt seine Mutter, Jesus ist Gottes Sohn. Wartest du auf ein übernatürliches Erlebnis, das du kontrollieren kannst? Suchst du nach einem Gott, der in deine Hosentasche passt? Willst du eine Gottesbeziehung so, wie du dir das vorstellst? Dann suchst du nicht nach Gott. Suchst du nicht nach dem lebendigen Gott der Bibel. Denn Gott steht über uns. Er ist unsterblich, er ist unsichtbar, er ist unbegrenzt weise. Und jetzt kommt er zu uns. Und es geht von einem, so wird es sein, zu einem, wie wird das sein? Wie wird das passieren? Und dann zu einem, okay, lass es sein, lass es geschehen. Bis hin zu einem, und kann es sein? Wir müssen uns ein andermal Marias Loblied, das Magnificat, genauer anschauen. Aber ihr Lied lobt Gott als Retter, was dann im Anschluss kommt. Und kann es sein, dass ich Teil von Gottes großem Plan bin? Kann das sein, dass du Teil von Gottes großem Plan bist? Kann es sein, dass seine Liebe für mich so groß ist? Für dich? Dass er für mich zur Welt kommt, stirbt und aufersteht? Kann es sein, dass er mich gebrauchen will? Mich, kleines Mädchen? Mich, alten Mann, mich, setz für dich selber ein? Kann es sein? Ich sehe nicht nur, wie Maria darin wächst, Gottes Plan hochzuschätzen. Ich sehe auch Schritte von vielen von uns. Schritte auf dem Weg des Glaubens, die wir gehen dürfen. Und wir kommen ja zum Ende. Vielleicht hast du noch nie durchdacht, was sein wird. Hast noch nie die Bibel durchgelesen oder bist gerade dabei. Und fragst dich, wie wird das sein? Wie wird das sein? Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, so soll es sein. So wie Gott will, genau so soll es sein. Er hat einen Plan, einen guten Plan. Du zeigst mir, wie es richtig ist. Ich vertraue dir. Wir singen das so oft in den Liedern. Singen wir das auch mit dem Herzen? Sagen wir es mit dem Herzen? Und Wunder über Wunder, irgendwann hörst du mich sagen, mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Starke Worte, oder? Mein Retter. Ist Jesus dein Retter? Und was ist mit Josef? Er hat das alles noch nicht mitbekommen. Die Maria muss es ihm ja irgendwie noch erzählen. Und wenn es sich rumspricht, dass sie schwanger ist, obwohl sie noch nicht verheiratet sind, die Leute werden doch eins und eins zusammenzählen. Sie werden entweder sagen, Maria und Josef waren nicht so gerecht, wie sie den Anschein machten. Oder noch schlimmer, die Maria, die war dem Josef untreu. Das anzunehmen, wird sie viel kosten. Maria und Josef, beide. Und wenn du Jesus annimmst, wird es dich auch viel kosten. Vielleicht ist das der Grund, warum du bisher noch gezögert hast, so ganze Sache mit Jesus zu machen. Und gestern in der Bible Journey über die Kosten der Nachfolge auch gesprochen. Aber ich bete darum, dass du heute von ganzem Herzen sagen kannst, lass es sein, Gott, lass es geschehen. Ja, ich nehme dein Geschenk, ich nehme Jesus für mich an. Und dann nimmst du das größte, das wertvollste Geschenk an, was es jemals gab. Das Geschenk mit Ewigkeitswert. Lass uns mit dem, wie wir sind, zu Gott kommen und beten. Herr, ich danke dir, dass du der Maria begegnet bist und dass sie ihr Herz öffnen konnte für deine Botschaft und für deinen Auftrag an sie. Danke, dass du auch dem Josef geholfen hast und klargemacht hast, dass du da im Spiel warst und nichts anderes. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja, zu erkennen, was deine Botschaft für uns ist, dein Auftrag an uns, dass du uns erst zu deinen Kindern machen willst und ja, dann auch einen guten Plan, einen guten Auftrag für jeden von uns hast. Hilf uns, von Herzen zu sagen, lass es sein, lass es geschehen. Aus dem Vertrauen, auch wenn wir vieles noch nicht verstehen. Danke dafür. Amen.